Es ist ja schon ein paar Mal angeklungen, dass wir heute Israel-Sonntag haben im Kirchenjahr. Nach dem Sonntag der Trinitatis heißt, ist das dann der 10. Sonntag. Und es kann ja schon die Frage auftauchen, was ist eigentlich mit Israel gemeint bei Israel-Sonntag? Meint jetzt Israel das Volk Israel aus den alttestamentlichen Zeiten, von dem die Juden heute noch übrig sind? Oder ist mit Israel der Staat gemeint, der vor 70 Jahren gegründet wurde, die dieses Jahr 70-jähriges Bestehen feiern? In welchem Verhältnis stehen diese beiden Israels zueinander, der Staat Israel und ja, das Volk Gottes aus den alttestamentlichen Zeiten? Ist es zu 100% deckungsgleich oder gibt es da Unterschiede? Ich habe gestern in den Nachrichten eine Meldung mitgekriegt, dass es in Tel Aviv Proteste gab von mehreren Zehntausenden anscheinend. Da sind Israelis auf die Straße gegangen gegen das sogenannte Nationalitätsgesetz, was letztlich Israel zu einem jüdischen Nationalstaat macht, statt zu einem säkularen Staat. Also dann werden zum Beispiel der Bau für jüdische Gemeinden, wenn die bauen wollen, der wird besonders gefördert. Hebräisch ist jetzt die offizielle Landessprache und Arabisch erhält nur noch einen Sonderstatus. Bisher war Arabisch zweite Amtssprache. Und es ist dann verständlich, dass ja, nicht jüdische Bevölkerungsschichten im Staat Israel ja, sich ausgegrenzt fühlen und benachteiligt fühlen. Gerade Leute, die eigentlich loyal mit dem Staat Israel sind. Und da merkt man, wie schwierig das ist in dieser Gemengelage, Volk Israel, ja, was ist es jetzt? Und das ist ja nur eins von den Problemen in der Gegend da unten. Die US-Botschaft wurde ja nach Jerusalem verlegt, das hat ja auch zu Tumulten geführt. Die einen sehen es als absolut richtigen Schritt, endlich ja, wird die Stadt Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Für andere ist es eine ganz gefährliche Verschlimmerung für die Spannungen, die in Nahost sind. Es gibt ja schon genügend Unruhen in den besetzten Gebieten. Und auch die Nachbarn, die bestreiten ja auch das Recht für Israel, dort sein zu dürfen und drohen auch mit der Vernichtung. Also ich finde das Thema richtig schwierig. In der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, und ich hätte aussuchen können, ich hätte das dann beiseite gelassen. Ich oute mich, ich bin kein Israel-Experte. Und ich finde manches wirklich schwer nachvollziehbar, was man so hört. Mein Verdacht ist, dass es einfach sehr viel Informationen über Israel und die Situation gibt, die interessengeleitet sind. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele säkulare Medien so den Eindruck erwecken, alle Fehler macht Israel. Und bei manchen christlichen Werken oder Gläubigen habe ich den Eindruck, alles, was Israel macht, ist nur gut und richtig. Und ich merke, mich überfordert dieses Ganze. Also ich vermag es nicht zu beurteilen, was ist da richtig und was ist da falsch. Damit ist aber jetzt die Predigt nicht zu Ende. Gott hat mir ein Bibelwort aufs Herz gelegt und das hat mir geholfen, die ganze Sache besser einzuordnen. Da bin ich fündig geworden bei Paulus. Römer 11, die Verse 28 und 29. Da schreibt Paulus, im Blick auf die gute Nachricht gilt, sie sind, also die Juden, sind zu Feinden Gottes geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte, also zu euch den Christen. Im Blick auf ihre Erwählung gilt, sie bleiben die von Gott Geliebten, also die Juden, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter sind. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Was Paulus da vor Augen hat, als er diese Worte geschrieben hat, war natürlich nicht die heutige Situation, sondern die Situation vor 2000 Jahren. Ich finde es aber spannend, dass das, was Paulus schreibt, auch für heute helfen kann. Zumindest hat es mir geholfen und ich bin gespannt, wie es euch dann geht. Was in diesen Versen deutlich wird, ist ein großes Dilemma, in dem das Volk Israel steckt. Das Volk Israel ist für Gott etwas ganz Einzigartiges, was total Besonderes. Es ist von Gott erwählt, es ist von Gott geliebt. Das habe ich auf der Folie grün hervorgehoben. Aber dann gibt es da auch noch was ganz Schwieriges. Die gute Nachricht ihres Gottes, deswegen auch grün markiert, ist eine gute Nachricht, auch an die Juden, kommt nicht gut bei ihnen an. In dem Text steht sogar das Wort Feinde, deswegen habe ich es rot markiert. Also da ist was Problematisches. Und dieses Dilemma, in dem das Volk Israel zur Zeit von Paulus steckt, das hat mit etwas zu tun, was viel größer und umfassender ist, als nur das Volk Israel für sich genommen. Und deswegen habe ich noch einen Teil von Vers 1 blau markiert. Denn das, was passiert ist, durch das Schwierige, wie das Volk Israel nicht gut umgehen konnte mit der guten Nachricht von Jesus, das bewirkt, dass die gute Nachricht dadurch zu anderen kommt. Also andere profitieren davon, dass das Volk Israel mit der guten Nachricht ein Problem hat. Um was geht es bei dem Ganzen? Es geht um die Umsetzung eines uralten Vorhabens Gottes, eines Planes Gottes, der angefangen hat, ungefähr 1500 Jahre, bevor Paulus das geschrieben hat. Ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, da steht eine Person, die Gott gefunden hat. Das ist ein Mensch, heißt Abraham. Und mit dem startet Gott ein Riesenprojekt. Wenn ihr es nachlesen wollt, könnt ihr das machen im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die ersten drei Verse. Kann man es kurz zusammengefasst finden. Er soll Nachkommen haben, dieser Abraham, in nicht überschaubarer Anzahl von Menschen. Da ist dann an verschiedenen Stellen, könnt ihr mal gucken, ob ihr da fündig werdet, im ersten Buch Mose, ist an verschiedenen Stellen die Rede davon, wie viele das sein sollen. Einmal heißt es, wie der Staub auf der Erde. Wenn man den Staub auf der Erde zählen kann, dann kann man die Nachkommen zählen, die Abraham haben wird. Das sind schon reichlich viele. Oder an anderer Stelle heißt es, wie die Sterne am Himmel. Und nochmal, dann auch wie Sand am Meer. Also so ein enormes Projekt hat Gott gestartet mit Abraham. Mit einer Person, der er gesagt hat, aus dir sollen ganz viele Menschen werden. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Und das Spannende ist, dass Gott ihm auch noch was anderes sagt. Er sagt nämlich, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Das heißt, Gott hat durch den Abraham für alle diese unzählig vielen Leute, die die Nachkommen von Abraham werden sollen, für die hat Gott etwas total Gutes bereit. Dieses scheint so wichtig zu sein, diese Aussage, in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Es kommt fünfmal, so wie ich es rausgefunden habe, im ersten Buch Mose vor. Viermal bezüglich Abraham und dann für seinen Enkel auch noch einmal. Also wo man schon merkt, die Segenslinie geht weiter. Ein gigantisches Vorhaben Gottes, was er über diesen Abraham umsetzen will. Aber man stellt dann fest, wenn man das erste Buch Mose mal so durchliest, mit der Umsetzung gibt es gewaltige Probleme. Es beginnt schon bei Abraham selber, setzt sich fort bei seinem Sohn Isaak und dann auch bei dessen Sohn Jakob und in deren Familien. Also wenn man sich das so anschaut, da geht es eigentlich stellenweise drunter und drüber. Einer hat mal gemeint, so wie im Denver-Clan, ja, also mit Fäden und Intrigen, Eigenmächtigkeit, Lügen, mangelndes Vertrauen auf Gott, Verrat. Im Grunde kann man sagen, so wie wir Menschen halt sind. Das kann man da wunderbar sehen. Bei dieser Prominenz, Abraham, Isaak und Jakob, die erwählten Väter, die der Paulus hier in unserem Bibeltext vor Augen hat. Es bleibt aber nicht dabei, dass es nur in der Erzväterfamilie Schwierigkeiten gibt. Diese Probleme, das Vorhaben Gottes umzusetzen, die setzen sich dann fort, auch im Volk Israel, als es als Volk etabliert ist. da wird eben aus der Sippe in Ägypten ein großes Volk. Dieses Volk wird unterdrückt. Mose ist dann der von Gott Ausgesuchte, um das Volk aus der Unterdrückung zu führen. Am Berg Sinai schließt Gott dann seinen Bund mit dem Volk Israel. Und was macht das Volk Israel? Im Handumdrehen wendet Gott den Rücken zu. Also es ist eigentlich der Super-GAU. Für das, was Gott davor hatte, wird ihm sofort vom Volk Israel ein Strich durch die Rechnung gemacht. Es geht dann weiter bei der Wanderung durch die Wüste. Wie häufig ist sein Volk unzufrieden mit seinem Gott? Beim Sesshaftwerden in dem Land, in das Gott es führt, bei dem, wie sie Königreich werden, dann sind sie Königreich, das hält gerade mal 2 Generationen und dann zerfällt schon wieder das Königreich in einen Nordteil und einen Südteil, weil das Nordteil Gott nicht vertraut, der Nordteil Gott nicht vertraut, wird er dann komplett aufgelöst und irgendwie in alle Winde zerstreut. Dem südlichen Königreich passiert eigentlich fast das Gleiche, nur dank Gottes Eingreifen bekommt es eine zweite Chance. Aber was man dann so im weiteren Verlauf sieht, ist es auch nicht besser geworden. Wenn man sich so anschaut, dieses große Projekt, das in Abraham gesegnet sein sollen, alle Staubkörner, die so viele sind wie Staubkörner, die Menschen dieser Erde, also irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Das gute Miteinander, was Gott eigentlich mit uns Menschen vorhat, mit seinem Volk, hat es nicht geklappt. Ich finde spannend, was Paulus im Römer 9, Vers 4 sagt, was so diese ganzen Gnadengeschenke Gottes sind oder die Berufung, die er ausgesprochen hat. Da zählt Paulus das auf in diesem Vers. Könnt ihr nochmal nachlesen. Römer 9, Vers 4. Dass Gott seinem Volk Israel die Sohneswürde schenkt. Ja, Sohn zu sein, Kind zu sein. Ja, Israel ist Kind Gottes als gesamte Nation. Jeder Einzelne gehört mit dazu. Wir haben einen Vater im Himmel. Und das hat Gott mit dem Volk Israel realisiert. Dann, sagt Paulus, Gott hat seinem Volk seine Herrlichkeit gezeigt. Das Volk durfte ihn erleben, es durfte ihn schauen. Nicht nur so durch den Vorhang gucken irgendwie, sondern hinter den Vorhang gucken und schauen, was ist da wirklich los? Und wo für mich auch so der heilige Gott zum Vorschein kommt, er zeigt seine Herrlichkeit. Gott ist nicht einfach nur ein profaner Gott, einer so kumpelhaft. Wir haben einen Vater im Himmel und der ist der heilige Gott. Und wir haben einen heiligen Gott und der ist unser Vater im Himmel. Das sagen eigentlich schon diese beiden Worte aus. Und dann geht es weiter in der Aufzählung von Paulus, dass Gott mit ihnen seine Bünde geschlossen hat. Gott hat einen Deal gemacht mit ihnen. Ja, wir machen das zusammen, wir schaffen das. Und Gott, Paulus schreibt auch, er hat ihnen das Gesetz gegeben, Orientierung. Was funktioniert wirklich in dieser Welt? Was ist gut? Was ist kompatibel mit ihm, unserem Gott? Und was funktioniert nicht, weil es dem Feind Macht über uns gibt? Und nicht zuletzt zählt Paulus auf, die Ordnungen des Gottesdienstes wurden dem Volk Israel gegeben. Also das, was wir feiern, ja, das hat seine Grundlage in dem, was das Volk Israel schon erlebt hat, was Gott da aufgebaut hat mit seinem Volk. Und trotz all dieses enormen Schatzes, den Gott in sein Volk Israel reingelegt hat, klappt es irgendwie nicht. Und wenn man sich so anschaut, nach dem Exil, wie die Geschichte weitergeht, also dass das Volk Israel da zum Segen für alle Völker werden würde, also ich entdecke es nicht. Vielleicht gibt es da so ein paar kleine Segensspuren, aber ja, diese große Vision Gottes, wie gesagt, ich entdecke sie da drin nicht. Und dann macht Gott mit seinem Riesenprojekt weiter, indem er persönlich hier in unserer Welt erscheint. Indem er seinen Sohn Jesus hier in diese Welt schickt, seinen himmlischen Sohn, seinen göttlichen Sohn, der wird ein Mensch wie wir. Und Jesus macht sichtbar, was hat Gott für Ideen, was will er machen, was will er hier in Gang bringen in der Welt. Das, was er über sein Volk Israel nicht hat in Gang setzen können, das wollte er dann über Jesus machen. Und die Werte Gottes uns wirklich mit aller Klarheit vermitteln. Auch da eine schwierige Geschichte. Es sieht so aus, als wäre Jesus gescheitert. Aber Gott macht dann einen kompletten Neuanfang mit Jesus. Durch die Auferweckung von ihm Und das Ganze führt er weiter durch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Anhänger von Jesus. Und was da in den Jüngern passiert ist, durch die Kreuzigung, durch die Auferstehung, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist die Freisetzung dessen, was Gott sich gedacht hat, wie er mit uns unterwegs sein möchte. Dass Gott wirklich durch seinen Geist in uns, in unsere Herzen reinkommt. Dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Dass wir nicht irgendwo hingehen müssen, um Gott zu anbeten, sondern dass Gott selber in uns wohnen möchte. Dass er unser Gott ist und dass wir sein Volk sind. Und da gibt es im Alten Testament so geniale Verheißungen über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann ist es passiert. Und damit hat die gute Nachricht, dass es einen heiligen Gott gibt, der unser Vater im Himmel ist, und einen Vater im Himmel, der ein heiliger Gott ist. Diese gute Nachricht, die hat dann angefangen, sich durch die Welt zu verbreiten. Ja, da ist was losgegangen vor 2000 Jahren. Das Fatale halt für das Volk Israel ist, und das habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein Dilemma, was ich mit den Farben Rot und Grün versucht habe deutlich zu machen, dass ausgerechnet das Volk Israel, ja, der Sohn Gottes, den er auf seinen Händen getragen hat durch die ganzen Schwierigkeiten, dass der Jesus nicht erkennt als den Messias, ja, der Verheißene an das Bundesvolk des alten Bundes. Das Volk erkennt nichts, kann damit nichts anfangen. Und Paulus musste erleben, wie sogar diese gute Nachricht bekämpft wurde. Wahrscheinlich ist deswegen das Wort Feinde reingerutscht, weil er einfach auch selber was abgekriegt hat. Das war die Situation zu Paulus Zeiten. Und was Paulus dann aber im Kapitel 11 des Römerbriefs deutlich macht: Das Volk Israel ist kein Verlierer. Es kann nämlich gar nicht sein, dass das Volk Israel dem Ganzen verliert, dass es den Messias nicht erkennt und andere erkennen ihn und damit ist das Volk Israel außen vor. Gott macht in Römer 11 deutlich, das geht nicht. Was wäre das für ein Gott, wenn der seine Zusagen nicht einhalten würde? Paulus hat es verstanden, dass zu dem, was Gott angefangen hatte mit dem Volk Israel, dann noch die Christen mit dazu kamen. Dass das nicht eine Ablösung war, dass wir als Christen das neue Volk Gottes sind und Gott seinen Bund mit dem alten Volk Israel aufgekündigt hat. Paulus hat es begriffen. Die Christen nach Paulus haben sich damit zusehends schwer getan. Und sie dachten wirklich, das kann man in der Kirchengeschichte sehr gut nachvollziehen, an vielen Stellen dachten sie, wir als Christen sind das neue Volk Israel, das neue Volk Gottes. Und die Juden, die sind von Gott verworfen worden. Und dann hat Gott mal wieder eingegriffen, und das war letztes Jahrhundert, und da ist das Unvorstellbare passiert, dass die Verheißungen an das Volk Israel aus dem Alten Testament, dass Gott es wieder in sein Land zurückführen würde, dass Gott ihm verheißen hat, dass Gott ihm geschenkt hat, dass das letztes Jahrhundert passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich empfinde es, also das ist der Boden, auf dem wir stehen, wenn wir darüber nachdenken, das ist heiliger Boden. Ja. Also 1500 Jahre von der Verheißung an Abraham bis Jesus und dann nochmal knapp 2000 Jahre von dem Kommen von Jesus und der Erfüllung der Verheißung, also die möglich machen, dass die sich erfüllt, die Verheißung, dann ist die Verheißung, dass das Volk Israel wieder zurück kann, dass die sich erfüllt und dass wir ja fast Zeitgenossen sein können. Ich meine, also ich war damals noch nicht auf der Welt, aber wir leben jetzt in diesen Zeiten, wo Gott so krass handelt. Jetzt darf das Volk Israel wieder in seinem ursprünglichen Land sein. Und ich habe den Eindruck, wie in ihrer ganzen Geschichte mit Gott, ist es eine Mischung aus Wundern Gottes, die Gott im Volk Israel wirkt, und gleichzeitig aber auch vielen Schwierigkeiten, innen und außen. Ja, zu diesen Wundern Gottes noch was. Wir haben ja vorhin gehört, dass nächsten Sonntag ein Film gezeigt wird über ein Wunder, das Gott gewirkt hat nach dem Holocaust. Es wird in den nächsten 4 Wochen in dem Im Glauben wachsen Treffen, mittwochs abends um 20 Uhr, wird eine Dokumentationsreihe gezeigt werden als Film oder als viele kleine Filme über Wunder, wie sie sich in der 70-jährigen Geschichte des Staates Israel ereignet haben. Diese Dokumentationsreihe heißt Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Ich bedauere, dass ich nicht dabei sein kann. Ich denke, ich werde sie mir mal versuchen auszuleihen, weil es bestimmt hochspannend ist zu sehen, wie Gott für sein Volk weiter sorgt. Durch das Schlimme, was letztes Jahrhundert mit seinem Volk passiert ist, mit dem Volk Israel, hat aber Gott auch wieder was Positives daraus entstehen lassen, nämlich dass es ein Umdenken gegeben hat. Bei den Theologen, den Christlichen und auch den Gläubigen. Und da möchte ich euch jetzt was zeigen, damit ihr seht, wie aktuell das ist. Ich war ja im Mai über Himmelfahrt auf unserem sogenannten Bundesrat als Vertreter unserer Gemeinde. Der Bundesrat ist im Grunde so das Parlament der EFG-Gemeinden in Deutschland, wo die debattieren und Entschlüsse fassen und so Sachen machen. Und wir haben als BEFG, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, eine sogenannte Rechenschaft im Glauben, wo die Glaubensgrundsätze unseres Gemeindebundes kurz dargelegt werden. Und da läuft gerade eine Umarbeitung oder ein Antrag auf eine Umarbeitung der Rechenschaft vom Glauben. Und zwar heißt es da in der alten Fassung, der neue Bund, in dem Gott seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat, in dem Bund löst der neue Bund, in dem Gott seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat, löst den alten Bund ab und bringt ihn zugleich zur Erfüllung. Und der neue Vorschlag heißt jetzt, Gott hat seinen Bund mit Israel nicht aufgekündigt, als er durch Jesus Christus einen neuen Bund gestiftet und darin seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat. In dem Dokument seht ihr etwas vom Umdenken, das theologischerseits im letzten Jahrhundert angefangen hat stattzufinden. Und noch ein weiterer Abschnitt habe ich als Beispiel mitgebracht. Da heißt es, Gott hat seinen Bund mit Israel nicht aufgekündigt, als er durch Jesus Christus einen neuen Bund gestiftet und darin seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat. Ich bin falsch. In Christus werden alle Völker einbezogen in Gottes Heil, indem aus ihnen die Gemeinde Jesu Christi als das neue Volk berufen und gesammelt wird. Das war die alte Fassung, steht auch mit oben. Und jetzt der entsprechende Part dazu in der neuen Fassung. In Christus werden alle Völker einbezogen in Gottes Heil, indem aus Juden und Heiden, und mit Heiden sind nicht Juden gemeint, das Gottesvolk des neuen Bundes berufen und gesammelt wird. Ihr seht, da ist etwas in Bewegung. Diese neue Sichtweise, wie wir sie da auch in den Dokumenten unseres Bundes vorgeschlagen sehen, die würdigt die Juden für das, was sie nach der Auskunft vom Alten und vom Neuen Testament tatsächlich aus Gottes Sicht sind, trotz aller Schwierigkeiten, die Gott mit seinem Volk hat. Dass sie nämlich Geliebte Gottes sind. Sie sind Geliebte Gottes um der Väter willen, die der Vater im Himmel berufen hat. Sie sind Geliebte Gottes, auch wenn sie nicht besser waren als ihre Väter. Und ja, wir schaffen das im Grunde auch nicht, wenn wir ehrlich sind, so zu leben, wie Gott es möchte. Ich möchte jetzt zum Ende der Predigt eine Frage stellen. Wie sieht es aus bei dir? Was denkst du über die Juden? Was denkst du über Israel, über das Volk Gottes? kannst du in ihnen die Geliebten Gottes sehen. Die Geliebten Gottes, denen Gott trotz all ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten treu ist und auch treu bleiben wird. Kannst du im Volk Israel unsere älteren Glaubensgeschwister sehen? Und kannst du sehen, dass Gott ihr Unverständnis gegenüber dem Jesus als Messias, dass Gott darüber uns ein Geschenk gemacht hat, die wir nicht zum Volk Israel gehört haben, damit wir auch in die Gnade Gottes hineinkommen? Ich weiß nicht, ob einem von euch auch aufgefallen ist, die Überschrift, die ich über diesen Gottesdienst gesetzt habe. Gottes Geist Raum geben, an der Treue Gottes festhalten. Zum einen wollte ich damit natürlich die Predigtreihe fortführen, Gottes Geist Raum geben, aber mir ist erstens wichtig, dass wir verstehen, wenn wir als Christen an Gottes Treue zu seinem Volk Israel festhalten, wenn wir uns darin nicht erschüttern lassen, dann wird das dem Heiligen Geist Raum geben in uns. Und dann werden solche schrecklichen Katastrophen, wie sie in der Nazizeit vor über 70 Jahren passiert sind, wo mehr als 6 Millionen Juden umgebracht wurden und allen voran von uns Deutschen, das wird sich dann nicht wiederholen können, wenn genügend Christen dem Heiligen Geist dadurch Raum geben, dass sie an der Treue Gottes zu seinem Volk Israel festhalten. Und für die Situation, die jetzt aktuell im Nahen Osten ist, wenn wir als christliche Glaubensgeschwister, als die jüngeren Geschwister, unseren älteren Geschwistern, wenn wir die betend und segnend begleiten in ihrer Situation, was da unten los ist, wo man so schlecht durchschaut, dann wird auch das dazu führen, dass Gottes Absichten mit seinem Volk Israel Wirklichkeit werden. Und noch einen anderen Aspekt, der ist mir noch wichtig geworden. Bei der Überschrift Gottes Geist Raum geben, an der Treue Gottes festhalten. Denn es ist bei uns nicht viel anders als bei dem Volk Israel. Gott kann mit seinem Heiligen Geist seine Zusagen an uns nur dann gescheit erfüllen, wenn wir an seiner Treue auch festhalten. Hätten die Juden, die weltweit da so über 2 Jahrtausende verstreut waren, hätten die nicht an der Hoffnung, erwählt zu sein und dass Gott zu seinen Zusagen steht, hätten die über diese 2 Jahrtausende nicht festgehalten, wäre das für Gott vermutlich sehr, sehr schwierig gewesen, die wieder dahin zurückzubringen. Man sieht es ja an vielen anderen Völkern, auch Völker, die Israel mal unterdrückt haben, die kamen und die gingen. Und Israel gibt es heute noch, trotz all der Schwierigkeiten. Und jetzt meine letzte persönliche Frage an dich in dieser Predigt. Welche Zusagen, die du von Gott bekommen hast, die Gott dir gemacht hat, haben sich in deinem Leben noch nicht erfüllt? Welche Zusagen und Verheißungen Gottes, die er dir gemacht hat, haben sich in deinem Leben bis heute noch nicht erfüllt? Wenn es solche Zusagen gibt, ich denke, es ist klar, was ich jetzt sagen will, dann klammer dich an ihnen fest und lass Gott nicht los. Denn das ist das Ermutigende, was Paulus uns im letzten Vers sagt, im Vers 29. Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Und einmal ausgesprochene Berufung, die widerruft er nicht, weil er Gott ist. Amen.